Herr Fritzen, Sie sind Leiter der deutschen Schule in Taipeh. Diese Schule ist nicht nur besonders, weil sie relativ jung ist, sondern auch, weil sie Teil der europäischen Schule ist. Und diese Konstellation ist so eigentlich einzigartig. Was ergeben sich denn für Unterschiede durch diese Konstellation?
Also der Unterschied besteht darin, dass ich nicht Schulleiter im Sinne der Gesamtschulleitung bin, wie ich das eben halt an meinen zwei vorigen Schulen in Deutschland war, sondern Abteilungsleiter, der für den pädagogischen Betrieb innerhalb der deutschen Sektion verantwortlich ist, allerdings auch für den finanziellen Bereich innerhalb der deutschen Sektion zuständig.
Wie funktioniert das eigentlich, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sektionen?
Die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar, weil ein guter Wille auf allen Seiten da ist. Wir alle sehen die Vorteile, die in diesem europäischen System liegen. Auf der einen Seite die rein praktischen Vorteile, dass nicht jede Schule für sich eben eine eigene Finanzabteilung, eine eigene Personalabteilung, überhaupt die gesamten zentralen Abteilungen aufbauen muss. Dass nicht jede Schule für sich ein eigenes Gebäude aufbauen muss, investieren muss, sondern dass man dort eben halt auf diesen Sektoren die Ressourcen bündeln kann. Die pädagogische Herausforderung liegt darin, dass drei Schulen unter einem Dach sind oder mit der Highschool sogar vier Schulen unter einem Dach, die im pädagogischen Bereich an allen Ecken und Enden verzahnt zusammenarbeiten können. Das heißt, auch im pädagogischen Bereich können wir Ressourcen bündeln. Weiterhin Bündeln von Ressourcen im pädagogischen Bereich heißt, dass eben halt eine Musiklehrerin, die in der britischen Sektion arbeitet, vollkommen selbstverständlich auch Musikunterricht in der deutschen Sektion erteilen kann.
Sie haben das Bündeln von Ressourcen schon als einen Grund genannt, warum die drei Schulen sich dann entschieden haben, zusammenzugehen. Gibt es denn noch andere Beweggründe?
Also die Entstehungsgeschichte der europäischen Schule war eher zufällig. Die drei Schulen haben sich gegründet eben in der Zeit, als die Investoren nach Taiwan hineingeströmt sind, Anfang der 90er Jahre, und haben durch glückliche Fügung, sage ich es mal, das Angebot bekommen, die Räumlichkeiten der alten amerikanischen Schule zu nutzen, zur Verfügung gestellt zu bekommen, sodass alle drei Schulen unter einem Dach waren. Und da hat sich rein natürlich ergeben, dass man eben halt in vielen Bereichen kooperiert hat. Diese Kooperation hat sich eben halt als sehr positiv erwiesen und ist eben immer weiter ausgebaut worden. Insbesondere zu dem Zeitpunkt 1995, als das erste Mal der Begriff europäische Schule, Taipei European School, als Arbeitsname benutzt worden ist. Das hat eine sehr große Werbewirkung gehabt und hat dazu geführt, dass eben halt die Nachfrage nach diesem System Schule in Taiwan sprungartig nach oben gestiegen ist. Und alles Weitere ist dann eben letztendlich eine eigendynamische Entwicklung gewesen.
Zu diesen drei Sektionen ist inzwischen auch eine Highschool gekommen. Das heißt, die Schüler, die vorher die Grundschulen und die weiterführenden Schulen, Sekundarstufen in der deutschen, englischen und den französischen Sektionen besucht haben, können jetzt einen Abschluss machen an der Highschool. Was für Möglichkeiten bieten sich denn da an für die Schüler?
Das ursprüngliche Konzept, so wie es 2001 festgeschrieben war, sah vor, dass wir nach nationalen Curricula in den drei Schulsektionen bis zum Alter von 14 Jahren analog bis zur Klasse 8 arbeiten. Und dass dann für die älteren Schüler die Highschool aufgebaut wird, die nach unserem deutschen Verständnis die Jahrgangsstufen 9 und 10. Daran anschließend tut sich dann in der gymnasialen Oberstufe die 11. und 12. Klasse, die nach dem IB-Kurs eben halt auf das International Baccalaureat hinarbeitet. Für die deutschen Schüler haben wir eingeführt und sitzen im Moment in diesem Prüfungsprozess die deutsche Sekundar 1 Abschlussprüfung, um den Gymnasiasten damit die Bescheinigung zu geben, dass sie in jede deutsche gymnasiale Oberstufe gehen können und den Realschülern eben halt den deutschen Realschulabschluss vermitteln. Mit diesem Abschluss können die Schüler weitergehen, eben entweder in ein weiteres deutsches System in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer anderen deutschen Auslandsschule. Sie können aber auch hier bei uns eben in der Schule verbleiben und dann eben in den IB-Kurs gehen. Damit sie die Studienvoraussetzungen in Deutschland erfüllen, brauchen sie Deutsch als Muttersprache. Insofern unterrichten wir als deutsche Schule in der Highschool Deutsch, Muttersprache als A1-Fach, so dass die Voraussetzungen für das Studium in Deutschland komplett erfüllt sind.
Ich habe mich mit einigen Schülern unterhalten, habe sie gefragt, warum sie sich denn für bestimmte Abschlüsse entschieden haben. einige haben gesagt, sie wollen sich einfach alle Türen offen halten. Das klang so, als ob sie nicht unbedingt nach dem Abschluss in Deutschland studieren.
Traditionell war für die Schüler klar, die weitermachen, dass sie eben halt den britischen Abschluss machen, das IGCSE, und dann eben hinterher in die Highschool gehen. In der Highschool hatten sie dann allerdings die Option, eben tatsächlich auch Deutsch eben halt als A1-Fach zu machen, sodass sie in Deutschland hätten studieren können. Aber der gesamte Ausbildungsgang war im Prinzip ab der Klasse 9 dominant eben halt nach dem englischen System. Und insofern ist es für die Schüler eben sehr, sehr naheliegend gewesen, zu sagen, sie gehen irgendwo im angelsächsischen Bereich auf eine Universität weiter. Deutschland lag ihnen dann nicht mehr so nahe. Uns liegt aber sehr, sehr viel daran, dass wir als deutsche Schule innerhalb dieser European School den Schülern einen Ausbildungsgang anbieten können und anbieten, der sie vorbereitet, auch in Deutschland studieren zu können. Und wir möchten gerne, dass sie in Deutschland studieren, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland ein wichtiger Standort auf dieser Welt ist, der es verdient hat, dass gute, junge Menschen dorthin kommen, dort ihre Ausbildung machen und letztendlich Deutschland in der Öffentlichkeit präsentieren.
Wie sieht es denn von deutscher Seite aus? Das IB ist ja eigentlich international anerkannt. Gibt es aber trotzdem zwischendurch auch Schwierigkeiten, wenn sich jetzt ein Schüler von Ihnen dort in Deutschland bewerben würde?
Eigentlich nein. Die Kultusministerkonferenz hat für die Anerkennung des IBs kleine Auflagen gemacht, die wir in der deutschen Sektion oder in der Taipei European School für die deutschen Schüler erfüllen. Insofern hat jeder Schüler, der bei uns das IB gemacht hat, damit auch die Studienvoraussetzung in Deutschland. Probleme liegen in so kleinen Bereichen wie, dass diese pauschale Einstufung der Kultusministerkonferenz öfters von Universitäten im Einzelfall nochmal nachgeprüft werden, man sie nachprüfen lässt, und dadurch geht den jungen Studenten, den Abiturienten Zeit verloren, die eventuell dazu führt, dass sie nicht zu dem kommenden Wintersemester das Studium beginnen können. Das ist ein echter Wettbewerbsnachteil, und wir hoffen nur darauf, dass in Deutschland dieses Problem von allen Beteiligten deutlich wahrgenommen wird und dass zum Beispiel auch die deutschen Universitäten die vorläufigen Result Slips des IB schon erstmal für eine vorläufige Aufnahme anerkennen, so dass die Absolventen, wenn sie dann ihr amtliches und endgültiges IB-Zeugnis im Oktober zugestellt bekommen, die Studienplatzzusage haben und nicht ein Semester oder eventuell sogar ein Jahr verlieren.
Die European School ist ja dann nochmal, wie gesagt, ein Unikat, was die Konstellation angeht, was die Abschlüsse angeht, was angeboten wird für die Schüler. Wie ist es denn eigentlich mit dem Organisatorischen? Auch in dem Fall ist ja die deutsche Sektion anders als die typische oder klassische deutsche Auslandsschule.
Um eine typische deutsche Auslandsschule zu sein, hätte man als in der Vereinsstruktur die komplette Bewirtschaftung der Schule in der Hand. Das geht eben halt von der Gebäudeanmietung oder dem eigenen Bau von Schulgebäuden über die Personalrekrutierung hin bis in alle Details. Das ist an der europäischen Schule insofern anders, als wir zentral die Gebäude erstellen, als Aufgabe der Taipei European School Foundation, wofür die Eltern eine besondere Gebühr bezahlen, die eben halt als Capital Development Fund direkt zur Finanzierung eben halt und zum Aufbau der Gebäude genutzt wird. Darüber hinaus eben die Schulgebühren an die entsprechenden Sektionen, also in unserem Fall eben halt an die deutsche Sektion zahlen. Aus diesen Schulgebühren finanzieren wir den pädagogischen Betrieb und wir finanzieren anteilig die Gebäudebewirtschaftung und wir finanzieren anteilig die zentrale Verwaltung. Insofern sind wir da nicht vollständig frei, sondern wir müssen eben halt an all diesen Stellen eben auf der guten Konsensbasis Lösungen finden, dass die personelle und sächliche Ausstattung so ist, wie wir sie brauchen, aber so ist, dass sie von allen eben mitgetragen werden kann.
Sie haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, Bündeln von Ressourcen, das war ja überhaupt der Grund, warum sich diese drei Sektionen zusammengeschlossen haben. Denken Sie, das ist die Zukunft?
Das Modell Taipei als integrierte europäische Schule ist wirklich ein Modell, was Vorbildcharakter haben könnte und auch haben sollte. Es setzt aber bei allen Beteiligten sehr viel guten Willen voraus und es setzt voraus, dass in diesem System Führungskräfte eingesetzt sind, die bereit sind, grundsätzlich auf Konsensbasis das Management zu führen.